So, hallo liebe Community, zum dritten Mal heute, aber ich weiß nicht, ob ihr das heute hört, das werden wir mal sehen. Es ist Mittwochabend, ich habe mir den Hildegard diesmal geschnappt von Flawless und der wird uns heute ein bisschen was über DD erzählen. Aber sag doch zuerst mal, wer bist du und was spielst du?
Also hallo, ja, ich bin Hildegard. Ich selber spiele einen Agenten mit der Spezialisierung Sniper. Und ich mache den Raid Lead bei Flawless. Den habe ich auch bei WoW gemacht. 2 Jahre lang. Also von ICC bis, bis Raggi Down, Raggi HC Down. Jo, das Level zur Zeit läuft eher mäßig bei mir, da ich zurzeit nicht so viel Zeit habe aufgrund der Feiertage und Arbeiten und so. Aber ich gebe mein Bestes.
Wann habt ihr eigentlich vor, anzufangen mit Raiden?
Das kann ich nicht sagen, weil wir planen ja natürlich 16er zu raiden. Aber ich denke schon, dass das aufgrund, ich sag mal, der Serverauslastung auf Jaika Sword ein bisschen dauern wird. Weil man braucht halt mehr als 16 Leute und
Ja.
wir haben zurzeit so um die 25, aber bis die 25 alle tatsächlich Level 50 hitten und sich ein bisschen ausgestattet haben und man sich da so ein bisschen taktisch abspricht, das dauert noch ein bisschen. Also da sind wir jetzt nicht so. Wir geben unseren Leuten auch keine Ziellinie. Wir sagen dann jetzt nicht, bis nächste Woche Sonntag seid ihr auf jeden Fall 50 oder so. Weil es gibt halt Spieler, die ziehen sich die Story rein und das wollen wir denen dann auch nicht verwehren.
Ja, notfalls macht er dann halt im nächsten Connecty World First, ne?
Jo. Wenn da alles gut läuft. Ich meine, die 16er sind ja noch nicht down, ne? Ich glaube nur die 8er.
Ja, weil noch nicht
E-Ray,
genug Leute
aber.
da sind.
Jo, eben. Das dauert halt noch ein bisschen. Aber das eigentliche Rennen beginnt ja erst bei den im Nightmare Mode, ne? Also die
Ja.
Normal Modes, die jetzt nochmal dahingestellt sind, jetzt nicht so wichtig.
Ja, genau. So, aber kommen wir jetzt mal dahin, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich zu den DDs. Was macht denn eigentlich ein DD und was zeichnet den auch aus?
Also, die Frage kann man halt ziemlich kurz und knapp beantworten. Ein DD verursacht halt Schaden. Das heißt, die Hauptaufgabe von dem DD ist grundsätzlich erstmal, dass man halt den Gegner einfach tötet und Schaden austeilt. Allerdings hat ein DD auch andere Aufgaben, wie zum Beispiel, was viele auch ziemlich unterschätzen, ist, dass ein DD, ein guter DD, dass es den ausmacht auch, dass der Schaden verhindert. Das heißt, dass er Zauber unterbricht, dass er auch seine defensiven Cooldowns auf den Raid benutzt oder Mitspieler benutzt, Mitspieler rettet. Also nicht, dass man fast sogar ein Auge hat wie ein Heiler, weil auch ich zum Beispiel als Agent habe einen Zauber, der Disziplin vom Priester in WoW ziemlich ähnelt, dass halt in einem Bereich die Spieler, die sich dort befindet, 20% weniger Damage oder so bekommen. Das heißt, als DD hat man nicht nur die Aufgabe, Schaden zu verursachen, sondern auch ein Auge auf seine Mitspieler zu haben und da dann auch wirklich mithilft.
Und auch auf sich selbst, ne?
Genau, natürlich auch auf sich selbst.
Bringt ja nichts, wenn einer stirbt und wenn man selber
Richtig.
stirbt, werden wir andere rettet.
Ja.
Gut, kommen wir auch hier zu den Stats, zum theoretischen Teil so ein bisschen. Was braucht man denn? Oder was brauchen denn die DDs für
Ja,
Stats?
also ich selbst spiele ja einen Agenten, ist also eine Non-Force, also eine Nicht-Macht-Klasse. Deswegen brauche ich erstmal Attack, das ist natürlich die Main-Stat für jede Klasse. Der Krieger benutzt natürlich Stärke, der Inquisitor benutzt Willenskraft, der Bounty Hunter benutzt Zielgenauigkeit. Zielgenauigkeit ist hier nicht mit Trefferwertung zu verwechseln. Und der Agent, der benutzt List. Ja, das sind die primären Stats. Die primären Stats bewirken halt, dass alle Zauber der Klasse, also wirklich alle Fähigkeiten, egal ob Nahkampfangriffe oder Fernkampf oder Zauber oder Nicht-Zauber, das ist völlig egal, dass alle Zauber mehr Damage machen, also mehr Schaden verursachen und es erhöht die kritische Chance. Das sind so die Main-Stats, das sind auch die wichtigsten Stats im Spiel. Zusätzlich dazu denke ich mal, im PvE in jedem Spiel bis jetzt der zweitwichtigste Wert immer die Trefferwertung gewesen. Zeit hat man immer, wenn man praktisch gegen einen Spieler auf gleichem Level kämpft, hat man immer eine Trefferchance von 90%. Das heißt, einem fehlen 10%, bis man dann die vollen 100% erreicht hat. Wie das dann gegen den Boss verhält, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen, wie hoch der Malus da ist. Bei WoW war das ja so, dass das dann ein bisschen höher war. Für den Melee 3% höher und für den Caster ganze 13% höher. Aber wie es hier ist, weiß ich noch nicht, weil ich selber noch nicht geradet habe, natürlich. Das werden wir dann sehen. Das Besondere an diesem Spiel bei der Trefferwertung ist, nachdem man seine 100% erreicht hat und dann noch weiter Trefferwertung praktisch aus seinem Gear bezieht, verwandelt sich dieser Stat in Armor bzw. Spell Penetration, also Rüstungsdurchschlag und Zauberdurchschlag. Und ja, das ignoriert halt einen Teil der Rüstung oder der Widerstände des Gegners und erhöht nochmal zusätzlich den Schaden des Spells. Wie wenig ist, da hochzugehen, wird man dann sehen. Zurzeit gibt es ja noch keinen Combat Log, man kann da nicht viel rumrechnen. Ich freue mich allerdings schon auf den Teil, also wenn das der Combat Log kommt, wenn es sowas wie World of Logs gibt, damit arbeite ich sehr gerne und dann kann ich da auch meine Gedanken zu investieren und vielleicht dann nochmal etwas genauer dazu sagen. Dann gibt es noch die ganz klassischen Werte, wie Haste, also wie Tempo, eine Tempowertung nennt sich auf Englisch Alacrity in diesem Spiel. Die verringert die Castzeit, Zauberzeit und verringert und bewirkt, dass Kanalisationszauber schneller ticken oder schneller durchgezogen werden. Dass in diesem Spiel keine automatischen Angriffe gibt, heißt das natürlich nicht, dass die Angriffsgeschwindigkeit dadurch steigt oder so. Also das gibt es nicht in diesem Spiel. Das heißt, Tempo bewirkt wirklich nur, dass die Cards schneller kommen.
Wird das dann für Melis überflüssig sein, oder?
Weiß nicht, also ich denke mal, ein Powertech ist ja auch ein Melee, ne? Ein Bounty Hunter Powertech DD, der hat ja auch so Flammenwerfer, die kanalisieren. Also es wird wahrscheinlich nicht sinnig sein, aber für einige Spells wird es wahrscheinlich auf jeden Fall auch wirken. Zum Beispiel als Sniper hat man ja auch Cast, man ist zwar ein Range DD, kann auch was casten.
Zum
Da wird
Beispiel.
es man sehen. Ja.
Dots zum Beispiel skalieren ja auch nicht mit Haste. Gar
Soviel ich
nicht.
weiß nicht. Nee.
Das haben wir letztens ausprobiert. Das hat nicht
Ja.
geklappt.
Okay. Also viel ich weiß nicht.
Ja.
Aber zum Beispiel gibt es ja den Grip vom Krieger oder so, ne? Den channelt der ja auch. Also hier und da gibt es ja mal einen Channel Spell und der Channel Spell wird halt immer vom Haste wird beeinflusst an. Da gibt es noch natürlich die kritische Trefferwertung, die halt dann die kritische Trefferchance erhöht. Aber dann gibt es noch in diesem Spiel was ziemlich einzigartig, was heißt einzigartig ist. Aber was ich noch nicht so wirklich gesehen habe, das gibt es von WoW auch nicht, nennt sich Wogenwert. Der Wogenwert erhöht den kritisch verursachten Schaden. Glaube, der normale kritisch verursachte Schaden ist halt nicht, ist halt 150% vom Damage. Das heißt, wenn ich 100 Damage meine normale Attacke raus soll, wird die kritisch für 150 treffen. Allerdings, je mehr Wogenwert ich habe, desto größer wird dann auch der Crit. Sagen wir mal, dann, ich krieg 10% mehr kritischen Schaden raus, dann habe ich halt anstatt 150 160 Damage. Ja, ungefähr so, irgendwie so wird das dann sein.
Das verhält sich auch additiv, ne? Die Werte.
Ja, die ganzen prozentualen Dinge hier in diesem Spiel hat Shari mal gemeint, oder Entropy, den habt ihr ja auch kennengelernt, der meinte zu mir, dass das sich auf jeden Fall additiv hier alles verhält. Somit prozentuale Sachen immer ziemlich nice sind.
Gut,
Oh.
ja, Till.
Da gibt es, glaube ich, ja noch die Attack Power und die Force Power Rating. Der erhöht halt den Schaden von physischen oder von Power Damage oder so. Da
Ich
gibt es
glaube,
noch auch was.
das heißt doch nur Attack Power auf beiden Sachen, weil ich habe, glaube auch Angriffskraft selbst drauf.
Okay.
Habe ich gerade mal nachgeschaut. Ja, ich habe auch Angriffskraft und obwohl es Angriffskraft heißt, erhöht es halt auch die Heilung zum Beispiel.
Ach so, ja. Ja, wie gesagt, ich spiele halt selber eine Non-Force-Klasse.
Ja.
Wie das mit den Force-Klassen aussieht, habe ich ja noch nicht erfahren.
Gibt es sonst noch irgendwelche Besonderheiten, was die Stats angeht, oder?
Also jetzt so auf die Schnelle. Natürlich die defensiven Stats gibt es natürlich auch, die kann man auch benutzen, aber sind irgendwie den Schaden beeinflussen tun sie ja nicht. Wenn mir jetzt was entfallen ist, kannst du mir das natürlich sagen, ne? Aber ich
Ja,
denke nicht.
wenn ich es wüsste. Ich sehe gerade
Haste-Tritt,
nichts.
Wogenwert, Trefferwertung. So, das werden dann die Stats sein. Deine Main-Attribut. Das sind so die Dinge, um die man sich kümmern muss. Die Prioritäten da gesetzt werden, kann man halt erst sagen, wenn es den Combat-Log gibt, wenn man ein bisschen rechnen kann. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal diese Art Puppen, wo man ein bisschen üben kann oder spielen kann. Ich habe noch keine gefunden.
Notfalls in Duellen, ne?
Ja, klar. In Duellen kann man natürlich sehr viel testen, ne? Beispiel das, was ihr getestet habt mit den Dot-Ticks, das kann man natürlich im Duell immer schön gucken. Aber
Genau.
jetzt so mit den aufploppenden Zahlen im Bildschirm mit zu arbeiten, ist halt nicht so das Wahre.
Also muss man das dann mehr nach Gefühl machen, ne?
Ja. Zurzeit schon, leider. Wobei ich das nicht gerne mache. Schwarz auf weiß ist halt immer deutlich besser.
Ja, theoretisch schon. Gut, es gibt ja immer noch einen Wert, der logischerweise mit dem Schaden ansteigt, und das ist die Aggro, beziehungsweise der Threat, den man aufbaut. Wie verhält
Ja.
sich das denn beim DD?
Also, nochmal die theoretische Formel zur Aggro ist halt immer, dass ein Schadenspunkt einen Aggro verursacht. Ja, wie man sich da so verhält dann als Damage Dealer und beim Aggro erzeugen, gibt halt zwei Optionen. Entweder ihr kennt den Tank und ihr wisst halt, wie viel Aggro ihr machen könnt, oder dass er nicht gleich ausrastet, wenn ihr mal die Aggro zieht oder so. Oder ihr kennt den Tank nicht aus einer Random-Gruppe. Ihr zieht Aggro und der Tank flamet euch und kickt euch dann aus der Gruppe. Dann müsst ihr halt immer für euch entscheiden, so was ist mir mehr wert. Dass ich immer maximalen Damage fahre und wirklich Aggro ziehe und dem Tank auf die Nerven gehe. Das würde ich in einer Random-Gruppe natürlich nicht machen. Da würde ich eher vorsichtig sein und mal ein bisschen mich da so ranfühlen, wie weit ich da gehen kann. Aber bei uns in der internen Gruppe, zum Beispiel habe ich auch mit Entropy und mit Katos zusammen einen Flashband gemacht. Ich glaube, der hieß, na, Schiebetod
Entermannschaft
hieß
wart ihr
der.
drin, ne?
Genau. Entermannschaft oder Entertrupp oder so. Und ja, das ist mir ziemlich oft gelungen, die Aggro von Entropy zu klauen. Von Single-Target-Bossen. Das hat ihn aber nicht gestört, weil er ist so eher der Typ, der es dann als Herausforderung für ihn sieht, dann mit mir mitzuhalten. Aber wie gesagt, in einer zufälligen Gruppe oder so, würde ich persönlich das definitiv nicht machen und euch auch nicht empfehlen. Guckt da, wie viel der Tank macht, weil der Boss liegt halt so oder so, wenn man ordentlich spielt. Maximal Damage zu fahren hat halt nicht immer oberste Priorität.
Als Range, ja, erzähl.
Aber ich jetzt als Sniper, ich weiß nicht, wie das bei den anderen Klassen ist, aber als Sniper habe ich jetzt auch schon mit meinen, ich bin jetzt Level 35, ich glaube, den Spell habe ich ein bisschen eher bekommen. Ich habe jetzt auch eine Fähigkeit, die nennt sich Sicherheitsmaßnahmen. Hat 45 Sekunden Cooldown. Und die reduziert meine Bedrohung um einen mittleren Wert. Das heißt, ich habe jetzt mittlerweile jetzt schon einen Cooldown, der halt meine Aggro auf dem Target reduziert. Das heißt, wenn ich die Aggro ziehe und dann den Spell benutze, werde ich die Aggro zwingend wieder verlieren und dann hat der Tank die wieder. Das heißt, auch falls man überschlägt und dann ne, die Schnauze kriegt von dem Boss,
Ja.
kann man dagegen auch was machen. Also, da man nicht immer hart reset, also nicht sterben und dann ist die Aggro weg, so ist das ja nicht. Man hat da schon Möglichkeiten.
Was halt mittlerer Wert ist, weiß keiner, ne? Logischerweise.
Eben, mittlerer Wert. Steht halt
Gibt
nur
halt keine
mittlerer Wert. Ne?
Anzeigen.
Ja, aber es ist halt Hauptsache weniger. Ne? Und wenn der Tank die Aggro nicht kriegt, nachdem man einen mittleren Wert halt seine Aggro verringert, dann stimmt was halt mit dem Tank nicht.
Ja, also der Inquisitor zum Beispiel hat es auch, das heißt, Verstand benebeln müsste das heißen. Also ich
Okay.
glaube, wahrscheinlich hat's, denke mal,
Jede
es hat
Klasse
jede
dann,
Klasse,
ne?
ja.
No.
Gut, was Shari noch gesagt hat, was wir auch im Heiler Guide schon ganz kurz auch erwähnt hatten, umso weiter man wegsteht, umso weniger Aggro macht man.
Echt?
Anscheinend ja. Das sei
Weiß ich
noch
nicht.
hier erwähnt, wie gesagt, das mit der Aggro, das wird alles der Tank wissen, weil der hängt da ja mehr drinne.
Ja.
Und anscheinend haben es die Milis,
Bei
wissen irgendwie
WoW war das
rum.
auf jeden Fall so. Also in WoW war
Ja.
es halt so, dass wenn man 110% der Aggro erreicht hat im
Genau.
Nahkampf, dass man die Aggro gezogen hat und als Range den erst mit 130%. Aber ob es hier ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe es halt geschafft, die Aggro zu ziehen, auch als Range. Ich bin ja ein Sniper.
Ja. So, gehen wir jetzt ganz allgemein zur Skill, also den Skillungen im Endeffekt, weil es sind ja bis auf ja, sechs Ausrichtung von den erweiterten Klassen sind ja alles DD-Specs, ne? Gibt ja nur drei Tank-Specs und drei Heiler-Specs. Ja. Dementsprechend alles. Was nimmt man denn da so ganz allgemein?
Also ganz allgemein bei den Talenten. Zuerst mal sollte man sich entscheiden, natürlich, was für einen Talentbaum man wählen möchte. Und dann würde ich schon empfehlen, dass man da 31 Punkte immer rein investiert und dann die restlichen 10 Punkte auf die anderen beiden Bäume verteilt. Das so ganz grundlegend. Ob es jetzt eine Hybrid-Skillung irgendwo, irgendwie bei wem sinnvoll ist, werden wir dann sehen. Aber grundsätzlich heißt es erstmal 31 Talentpunkte in deine Lieblingsbaum zu investieren. Dann nimmt man so Talente mit. Man merkt jetzt selber beim Leveln, welche Spells man benutzt. Ganz wichtig ist auch, die Talente zu lesen und nicht irgendwie einfach was zu kopieren. Und ich würde einfach empfehlen, lest euch die Talente durch, lest euch eure Spells durch. Und dann kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Man nimmt halt so Talente mit, die den Schaden von Fähigkeiten erhöhen, die ihr ziemlich oft benutzt. Dass ihr so Sachen wie Abklingzeit für Verringerung mitnimmt, dass ihr so PvP-Talente natürlich im PvE weglässt, also dass einiges eurer Zauber noch einen Slow-Effekt haben oder irgendwie was anderes oder dass Schaden auf euch reduziert wird. Sowas ist erstmal zweitrangig als Idee. Natürlich wollen wir Schaden fahren und Schaden fahren wir dadurch, indem wir Talente benutzen, die unsere kritischen Trefferwert steigen oder unsere Trefferwertung steigen oder halt unsere Spells verstärken oder darauf die kritische Chance erhöhen oder irgendwelche Procs-Auslösungen, die uns dann verringerte Cast-Time geben oder so. Das ist auf jeden Fall unser Hauptaugenmerk drauf. Allerdings gibt es bei vielen Skillungen auch die sogenannten Totenpunkten oder Lückenfüller. Man hat halt meistens immer so 3, 4, 5 Punkte, da wo es egal ist, wo man die hinhaut, dass das dann Geschmackssache ist. Dann kann man einige defensive Sachen mitnehmen oder Utility-Sachen oder so Slow-Kram oder so, das kann man natürlich machen. Zum Beispiel ich als Sniper habe so einen Spielraum von 3, 4 Talentpunkten, die dann halt nicht meinen Schaden beeinflussen. Und da könnt ihr ganz individuell, so wie ihr wollt, die Talente benutzen und das ist dann halt auch Geschmackssache.
Beziehungsweise was die Gegner und der Boss, ne, voraussetzt.
Genau, also das kann man auch boss-spezifisch machen. Ja, aber sinnvoll ist es immer dann eher, also ich tendiere dann dazu, immer die defensiven Sachen zu nehmen, ne?
Ja. Gut, Cooldowns und so weiter gibt es halt pro Klasse wirklich viele, also zumindest nicht pro Klasse viele, aber wird insgesamt viele geben. Bei den ganzen Heilers, bei den ganzen DD-Specs.
Ja.
Da brauchen wir jetzt...
Ja. Natürlich, genau. Natürlich kann ich jetzt nicht bei über 10 DD-Klassen alle Cooldowns auswendig kennen. Ich kenne jetzt meine, ich habe jetzt zurzeit 2, ich werde noch einen dritten bekommen. Der eine dient halt dazu, dass meine Ressource ein bisschen schneller regeneriert, wie Adrenalinrausch beim Schurken. Und der andere verursacht einen Crit beim nächsten und dann werde ich noch einen bekommen, der irgendwie meine, nennt sich dann Rapid Fire. Denn irgendwie meine Inhabitus-Talent habe ich leider noch nicht. Macht auch irgendwas Tolles bestimmt. Werde ich dann sehen.
Gut, ja, dann schauen wir jetzt mal. Im Endeffekt kann man ja, dadurch, wie gesagt, dass unglaublich viele Specs sind, die man wahrscheinlich, wenn man dann noch Hybrid-Specs hinzuzählt, die ja unter Umständen auch was bringen könnten.
Ja.
Machen wir aber mal die grobe Unterteilung in Range und Melee. Wo siehst du da Vor- und Nachteile und vielleicht auch die Aufgabenbereiche der jeweiligen?
Okay, also Range und Melee ist immer ein zweiseitiges Schwert, ne? Also ein Melee hat natürlich den in Anführungsstrichen Nachteil, dass er immer am Boss stehen muss und am besten hinter dem Boss, weil es meistens vor dem Boss einen Cleave gibt und dann den man natürlich nicht schlucken will, weil man dann sonst irgendwie krepiert. Und als Range hat man dann praktisch den Vorteil, dass man überall stehen kann, wo man will und den Boss angreifen kann. Allerdings kann man das auch meiner Meinung nach gleichzeitig als Nachteil sehen, weil der Melee, der muss gar nicht überlegen, wo er steht. Er muss halt immer hinterm Boss sein, um Schaden zu machen. Das heißt, er muss sich gar nicht darum kümmern, wo er steht. Das heißt, er hat halt wirklich eine Aufgabe weniger als Range-ID. Als Range-ID ist Positioning, also wirklich überlegen, wo man steht, wo es am effektivsten ist zu stehen. Da muss man halt auch Gedanken rein investieren, ne? Das hat ein Melee zum Beispiel nicht. Ein Melee weiß halt immer, ich stehe hinterm Boss, Punkt. Er hat keine andere Option. Aber als Range-ID kann man halt sich um 360 Grad in verschiedenen Abständen um den Boss herum positionieren. Und welche da die beste ist, muss man dann halt von Try to Dry verbessern, weil, sagen wir mal, es gibt Kämpfe, wenn Adds von links oder von rechts kommen, um dann einen geringen Laufweg zu haben und dann auch den höchstmöglichen Schaden zu fahren, muss man sich auch von Anfang an so positionieren, dass man halt einen geringen Laufweg hat, weil Laufen bedeutet halt immer weniger Schaden.
Also, ja.
Ja. Gleichzeitig ist auch als Melee hat man natürlich ein bisschen weniger Übersicht, weil die ganzen anderen Klassen in einem stehen, der Boss direkt vor einem ist. Ich habe selber auch ewig Melee gespielt in WoW. Allerdings muss ich sagen, ich habe auch von der Perspektive auch den Raid Lead gemacht. Wenn man wirklich das trainiert, da kann man auch seine Übersicht gewaltig steigern. Und als Range-ID hat man natürlich einen ziemlich einfachen Überblick und das Ganze fällt einem Ticken einfacher. Man muss viel moven, es gibt meistens Attacken, meistens AE-Attacken oder Effekte, wo man rauslaufen muss, sind halt meistens auf den Range-IDs. Das heißt, da muss man ein bisschen fitter sein, ein bisschen mehr im Laufen. Das ist eigentlich so alles, was mir zu Range und Melee so als Unterschied einfällt. Da wäre noch was, als Melee hat man den Vorteil, dass man im Laufen nicht ganz so viel Schaden verliert, weil die ganzen Range-Klassen haben ja, wie gesagt, Cast-Time-orientierte Zauber, die halt channeln müssen, und um die channeln zu müssen, muss man halt stehen bleiben. Und die Melees arbeiten halt meistens mit Instant-Attacken. Das heißt, dass sie sowohl im Laufen als auch im Stehen, würde man sagen, nahezu noch ihren maximalen Schaden verursachen können.
Also sind die, ja, die Milis haben so ein bisschen mit der Übersicht zu kämpfen im Endeffekt.
Da würde
Das
ich
ist
schon sagen, ja. Viele denken ja, dass Melees komplett nutzlos ist. Ein gut gespielter Melee ist aber mindestens genauso stark wie ein Range. Sag, und wenn man halt viel laufen muss, solange der Melee halt seine Uptime am Boss hat, also Uptime bedeutet, dass je länger er am Boss steht, desto mehr Schaden macht er, weil er halt natürlich in Reichweite ist. Ja, da kann ein Melee definitiv genauso durchdrehen wie ein Range-DD.
aber mit der Uptime ist halt schwer, noch jetzt zu sehen, ne? Ohne Combat Lock.
Nee, Uptime hat ja nichts mit einem Combat Lock zu tun. Uptime ist ja wirklich nur das Zeit, die ich am Boss stehen kann. Das heißt, wenn es irgendwelche AE-Abilities gibt, sagen wir mal, da kommen irgendwie Bomben oder Feuer oder schieß mich tot in die Nähe vom Boss, dann muss man halt weg vom Boss laufen. Und wenn man nicht am Boss steht, kann man halt seine Nahkampffähigkeiten nicht benutzen. Das heißt, dann würde ich meine Uptime am Boss verringern. Ja, sagen wir mal, ich habe 100 Sekunden dauert der Kampf und kann nur 50 Sekunden lang am Boss stehen, habe ich halt eine Uptime von 50% am Boss. Und dann kann ich halt auch nur 50% der Zeit Schaden fahren. Natürlich hat jeder Melee, ich weiß nicht, ob jeder Melee, aber der eine oder andere Melee auf Fähigkeiten, die er auf Range benutzen kann. Und einen guten Melee würde da auch ausmachen, dass, wenn er mal nicht am Boss steht, dann auch wirklich die anderen Fähigkeiten benutzt, die er dann auf einer gewissen Reichweite benutzen kann. Als Range hat man ja immer eine 100% Uptime am Boss, weil egal was ist, egal wo man steht, man kommt eigentlich immer an den Boss ran.
Also man muss irgendwo hinterlaufen, ne? Um sich zu
Genau, wenn man
schützen.
Line of Sight muss, natürlich, aber das muss dann jeder Spieler machen.
Ja.
Das ist dann ja kein Unterschied mehr zwischen Range und Melee.
Hat sich jetzt bei dem, was du bisher gesehen hast, irgendwie herauskristallisiert, ob es da Vorteile, also ob die Balance stimmt zwischen Melee und Range oder?
Ja, wie gesagt, da meine Erfahrung noch nicht so groß ist und ich bis jetzt nur ein Flashpoint zusammen mit einem Mercenary gemacht habe, also mit, wie waren halt zwei Range-IDs in dem Enter-Trupp da. Also da war ich als Sniper und nochmal ein,
Bauen die
ja,
Hand.
der Bounty Hunter, nicht der Nahkampf, sondern der
Ja.
Fernkampf-Spec mit seinen Raketen und ganzen Zeug. Ich würde aber sagen, dass ein Melee da genauso viel gemacht hätte. Also, wenn ich da in der Instanz Melee gespielt hätte, das wäre kein großer Unterschied gewesen. Wäre sogar ein bisschen einfacher gewesen, weil ich halt immer wüsste, wo ich stehen muss und immer am Boss halt, ne? Immer am Target stehe ich dran und als Range-DD stehe ich halt immer irgendwo und der Tank läuft weiter und dann muss man wieder hinterherlaufen und hast du nicht gesehen. Wenn man auf jeden Fall immer schnell durch will und wirklich der Tank gibt dir immer das Tempo vor, so. Und wenn wirklich viel läuft und von Gruppe zu Gruppe sprintet und der Healer und der Tank wirklich Gas geben, ist man als Melee definitiv besser aufgehoben, weil man halt mitlaufen kann, ohne wirklich großartig Schaden zu verlieren. Gerade als Sniper ist man ja auch eher so der stationäre DD. Halt hinhocken. Jedes Mal, wenn man aus dem Cover raus muss man halt hinterherlaufen und seine schwachen Spells benutzen, weil man halt keine andere hat und sich mal wieder hinhocken, bis der Tank halt wirklich stehen bleibt. Aber das ist, denke ich mal, ein Sonderfall beim Sniper.
Gut, wenn du jetzt, du hast ja bestimmt ja gelevelt als DD logischerweise.
Ja.
Also ich meine, der Scharfschütze hat keinen anderen Aspekt, ne? Keine
Richtig,
Hilfe.
nein.
Wie ist denn das im Leveln? Geht das relativ flüssig oder gibt es auch Stellen, wo man sagt, jetzt würde man gerne mal heilen können?
Also, ich spiele nicht gerne Heiler und ich spiele nicht. Ja, Tank schon eher, aber ich bin halt wirklich durch und durch DD. Ich kann auch noch nachher was dazu sagen, was einen richtig guten DD ausmacht. Beim Leveln hatte ich jetzt bis jetzt keine Probleme. Natürlich sind die Gruppenquests wirklich so designt, dass man alleine jetzt kaum, ich würde nur sagen, kaum eine Zweier- oder Dreier-Quest schafft. Das ist halt schier unmöglich. Egal, welchen Begleiter man da wählt. Ich persönlich spiele am liebsten mit dem Tankpad zusammen. Ich habe mittlerweile auch mein Healpad. Allerdings finde ich das ein bisschen nervend. Keine Ahnung, wenn ich halt mal gehauen werde, weil ich dann auch meine. Weil meine Casts, wenn ich dann halt Schaden kriege, während ich casten, werden die Casts ja gepushbackt. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Dann erweitert sich halt meine
Ja,
Castdauer, ne? Dann
das wissen die
zauber
Leute,
ich halt
glaube ich.
länger, genau. Dann zauber ich halt länger und mich nervt das tierisch, ne? Also ich arbeite wirklich lieber mit dem Tankpad, A, weil er noch zusätzlich Damage macht und B, weil ich dann voll durchziehen kann. Das gefällt mir persönlich besser. Aber zum Beispiel mein anderer Sniper-Kollege in der Gilde, der nennt sich Faldal, der spielt halt lieber mit dem Healpad, weil er dann halt keine Downtimes hat, aber mir machen die Downtimes nicht so viel aus. Ich meine, ich töte halt eine Mob-Gruppe schneller und von meinem Heal-Spell nehme ich dann ein, zwei Ticks mit nach der Gruppe. Aber das war's. Aber wenn man jetzt alleine gegen den Elite kämpft, ist das Tankpad definitiv die bessere Wahl, weil bevor das Tankpad stirbt, hat man selber den Boss so weit runter genukt, dass man ihm dann noch alleine den Rest geben kann. So. Und wenn man mit dem Healpad an den Elite geht, kann es wirklich sein, dass dein Healpad das nicht gegengehealt bekommt. An den du dann bekommst.
Das Tankpad hält auch relativ gut Akku, ne?
Also ja,
Te
da habe ich gar
teilweise besser
keinen.
als die Spieler.
Ja, also ich muss sagen, mit Aggro habe ich bei meiner Kallio nie Probleme. Die hat also wirklich die Ultra-Aggro-Spells auf Doom und wirklich unglaublich. Also da brauche ich gar nicht drüber nachdenken oder so. Jedes Target, was ich finde, baller ich voll durch und zieh durch. Und scheißegal, mein Gefährte behält da schon die Aggro. Das ist echt extrem gut.
Gut, PvP, ja, gibt's eigentlich nicht viel zu sagen, ne? Hat jetzt nicht irgendwie welche Besonderheiten wie Heiler und Tank oder so, ob man das sagt, da kriegt man jetzt mehr
Nee,
Punkte oder
also,
so.
das ist halt das Bekannteste, das ist der Bekannteste als DD im WG. Es ist halt Schaden machen, Leute töten. Das Wichtige im PvP ist es natürlich, Schaden zu vermeiden und Sachen zu unterbrechen, zu stunnen, zu blinden, zu knockbacken. Also, in diesem Spiel gibt es ja ziemlich viele Knockbacks. Also, das ist in WoW ja nicht der Fall. Allein ich habe schon mit Level 35 zwei Fähigkeiten, wo ich Spiele halt wirklich wegstoßen kann von mir. Und in dem Football-Begehner, in dem Football-Begehner gibt es ja auch so Sachen wie Feuer am Boden oder so eine giftige Suppe am Boden, wo man wirklich, wenn man klug mit den Knockbacks arbeitet, die ganzen nicht so guten Spieler, sage ich mal, wirklich easy da reinkicken kann und töten kann, ohne großartig wirklich Spell zu benutzen. Das heißt, man benutzt einen guten Knockback und der Spieler ist halt weg und wirklich auch tot.
Das ist ja das Gute an den Fallen, dass die wirklich hochticken.
Genau, also die ticken wirklich hoch. Also man sollte wirklich nicht zu Feuer gehen oder so. Das haut echt rein. Also da kriegt man ein, zwei, drei Ticks und man ist da wirklich down. Aber ansonsten sollte man natürlich seinen Healer beschützen. So, das ist immer ganz wichtig, dass man nicht seine Heiler umfokussen lässt. Tanks in BG haben ja wirklich die neue Ability, dass wenn ein Tank einen Spieler spottet, dass man ihn ins Target kriegt. Das finde ich auch ziemlich lustig. Da kann man als Tank auch viel reißen. Aber dazu hat Entropy ja schon was gesagt. Aber ja.
Ja, dann kommen wir zum Abschluss noch zu den Berufen. Wie wir im Vorlauf ja schon so ein bisschen gesagt hatten, ist es wird es sich ähnlich verhalten wie die beiden anderen beiden, ne?
Genau, also man hat zwei Optionen beim Ruf. Biochemie ist halt für alle und ich glaube Cybertech ist auch für alle Menschen. Biochemie ist halt, ja, Blumen sammeln, Tränke basteln, sowas halt und glaube ich auch Implantate.
Meinst du, dass man dann, gerade wenn ihr als Raid gelte, dass man dann sagt, man macht jetzt ein Level, nimmt man, oder bis zu einem gewissen Content nimmt man seine Rüstungsfertigkeit oder seine Kunstfertigkeit mit und packt dann aber, oder uns gilt dann um auf Biochemie?
Ja, ich weiß jetzt, ich persönlich verstehe gar nicht, wie die Leute alle Biochemie hypen. Biochemie hat halt nur den einen Vorteil im Late Game, dass man praktisch keine Kosten hat an Buffmats. Aber ich persönlich scheue nie Kosten an Buffmats. Also sobald irgendwas mit Kohle oder so zu tun hat, und das ist der Vorteil, dann nehme ich nicht. Dann ist das so meine erste Wahl, die ich nicht nehme. Weil da bin ich lieber der Typ, der dann, falls man wirklich ein seltenes Rezept droppt oder so, der das dann benutzen kann und wirklich einer der einzigen Spieler auf dem Server ist, der das Ding dann bauen kann, da finde ich das persönlich viel, viel geiler. Ich bin jetzt Waffenbauer, das heißt, ich kann wirklich alle Waffen bauen, die nichts mit Laserschwertern zu tun haben, sei es Vibromesser oder Pistolen oder Scharfschützengewehren, Blaster, also ich kann wirklich jede Waffe bauen und auch die Läufe zum Ein- und Ausbauen und die Modifikationen alle. Das gefällt mir viel mehr und das steckt, man kann da ja auch easy dann mal die blauen und epischen Varianten der Rezepte da rausholen und das gefällt mir persönlich viel, viel besser, weil jetzt gerade zum Einsteigen, wenn ich jetzt, also ich laufe jetzt schon mit Level 35 mit einer Epic-Waffe rum, die ich mir selbst gecraftet habe und also selbst gebaut habe und ja, mit Biochemie hätte ich jetzt nur so ein Medipack, was ich immer benutzen kann, ohne dass es verbraucht wird. Toll. Ich habe jetzt beim Leveln, wenn überhaupt, zwei Medipacks benutzt und das war's.
Oh. Ja gut, ja. Bei dir sind sie wahrscheinlich schneller tot, die Mobs, als das auf dich einhauen.
Stimmt, ja, weil ich halt ein Tankpad habe. Mein Tankpad stirbt auch relativ oft, was ich halt okay finde. Soll es halt sterben. Aber auch im Late Game, also da kaufe ich mir die Mats halt so. Ist halt in Ordnung. So. Oder lass die anderen Biochemiker aus meiner Gilde die für mich herstellen. Aber so einen wirklichen Vorteil. Also ich verstehe nicht, warum das so gehypt wird, wie gesagt. Kann ich halt nicht nachvollziehen. Und einen besonderen Buff halt auch nicht. Also jeder hat von seinem Beruf immer persönlich etwas. Es gibt hier in diesem Spiel auch Waffen, die man herstellen kann und wirklich nur selber tragen kann. Und das werden Waffen von ziemlich guter Qualität werden. Also denke ich jedenfalls.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob der Beruf dann auch nur für dich selbst irgendwas bringt.
Ja, auf jeden Fall. Also es wird auf jeden Fall so sein, dass es Sachen gibt, die man wirklich nur für sich selber craften kann und das werden so Rezepte sein oder hast du nicht gesehen. Darauf freue ich mich persönlich schon. Ich bin so eher der Typ, der gerne was bastelt, was er dann noch anziehen kann, als ja, mit Biochemie zu arbeiten.
Steht das dann schon fest, wie oder welches Item-Gear dann damit vergleichbar ist oder noch gar nicht?
Puh, also ich kann jetzt nur spekulieren, also was tatsächlich gesehen habe ich natürlich nicht, aber es wird mindestens Normal Gear sein, ne? Also sag mal, wenn ich jetzt eine Waffe craften kann, ne, auf Level 50 Stufe Epic, dann werde ich halt aus dem Normal Content kein Scharfschützengewehr mehr brauchen, weil ganz ehrlich, Scharfschützengewehr ist halt als Sniper eine ziemlich seltene Waffenart. Und bis da mal eine droppt oder so, kann es halt dauern. Und dafür habe ich einfach nicht die Geduld im Moment. Und bin dann ziemlich froh, wenn ich mir selber dann ein bisschen helfen kann. Und auch bei den Nightmare-Contents und so. Wie gesagt, wenn da so Rezepte droppen oder Baupläne heißen die ja hier, wäre schon ziemlich nice. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, dann waren wir eigentlich soweit durch. Aber du wolltest noch sagen, was einen richtig guten DD auszeichnet.
Also genau, und dann da gibt es immer so eine Prio-Liste bei uns in der Gilde, wonach wir den Skill unserer Leute messen. Da gibt es halt 5 Punkte, glaube ich, drin. Der erste Punkt, einen richtig guten Idee, macht halt aus, dass man nicht stirbt, dass man dafür sorgt, dass man nicht stirbt. Ist egal. Man stirbt nicht, indem man wirklich Schaden auf sich vermeidet. Das wäre dann der zweite Punkt, Schaden vermeiden. Unter Schaden vermeiden fallen sehr viele Punkte, wie zum Beispiel das Movement. Also, dass man wirklich gut Sachen ausweicht, dass man ja, vorausschauend auch läuft, dass man weiß, okay, da kommt gleich schön was hin. Da move ich jetzt schon mal, da kann ich mich weiter wirklich nur auf mein Damage konzentrieren. Dass man Zauber unterbricht und so, dass man, das fällt alles unter die Kategorie Schaden vermeiden. Und ja, man guckt halt, dass man selber nimmt, dann guckt man, dass die anderen nicht sterben. Und dann kommt erst der Zeitpunkt, wo man wirklich selbst Schaden verursacht. Und beim Schaden verursachen, in diesem Spiel gibt es ja auch keine Rotation so wirklich. Ich habe jetzt mal in, ja, in verschiedenen Seiten ein bisschen geguckt, da gibt es halt wirklich schon Rotationen oder so. Das halte ich für ziemlich. Also ich würde mich da nicht drauf verlassen. Es gibt halt immer Prioritäten. Man lernt beim Level seine Klasse am besten kennen und da weiß man auch ganz genau, welche Spells man in welcher Reihenfolge machen muss. Natürlich kann man hier und da sich ein bisschen absprechen und das noch verbessern. Und dann halt Schaden machen. Zum Schaden machen gehört halt so Sachen wie Cooldown-Timing, so Sachen wie Damage-Timing.
Ja,
Und
erzähl
das
ruhig
ist halt
weiter.
auch ziemlich wichtig. Ja, weil es gibt zum Beispiel viele DDs, die timingtechnisch oder dass die, zum Beispiel in diesem Spiel zurzeit gibt es noch nicht ziemlich viele UI-Anpassungen. Ich kann mir auch definitiv vorstellen, dass auch aus meiner alten Gilde aus WoW noch ziemlich Leute, ja, Cooldown-Timing-Probleme haben werden oder Procs übersehen werden oder mal Dots auslaufen oder so. Aber ein wirklich guter DD kann er darauf achten und viele sagen immer, ja, DD ist das einfachste zu spielen im Raid und so. Das werden die Tanks und die Healer wahrscheinlich auch gesagt haben. Aber das ist halt nicht meine Meinung, weil ein DD, der Unterschied zwischen DD und Tank und Healer, ein Tank und ein Healer kann halt seinen Job erledigen. Ja? Ein Healer hat seinen Job erledigt, wenn keiner im Raid stirbt. So. Und der Tank hat seinen Job erledigt, wenn er nicht stirbt. Aber als DD hat man seinen Job nie erledigt, weil es einfach keine obere Schranke gibt. Ja? Man kann halt immer mehr Schaden machen, man kann immer besser spielen, man kann etwas versuchen, wirklich von Woche zu Woche bei jedem Boss mehr Schaden zu machen und mehr. Es gibt halt keine Grenzen nach oben. Und das ist gerade das, was mich dann davon überzeugt, DD zu spielen, weil ich kann einfach jede Woche besser werden, ich kann immer stärker werden, immer mehr Damage machen, immer besser werden, immer genauer spielen. Und als Healer und Tank ist es nämlich so, die Einstiegsphase in dem Content ist immer recht schwer, weil man halt wenig Gear hat oder so. Aber je länger man den Content bestreitet und je Gear man farmt, desto einfacher wird es auch zu tanken oder zu healen. Aber das Damage machen, das hat immer den gleichen Schwierigkeitsgrad. Also wenn man wirklich immer die Bossfights so kurz wie möglich halten will, das heißt, dass man so viel Damage machen will, wie es geht. Und das ist halt das, was mir persönlich am DD machen halt persönlich gefällt. Weil es halt nie langweilig wird. Ne? Das heißt, auch wenn ich das 8. Mal oder 10. Mal in die gleiche Instanz gehe, ich kann halt einfach immer Damage raushauen aus der Hölle und mich danach toll fühlen. Aber wenn ich da heile oder so, ja. Irgendwann wird er langweilig, so, weil es halt keine Herausforderung mehr darstellt, weil ich halt schon das entsprechende Gear habe. Der Tank sowieso nicht im Umfeld, weil er auch Gear hat und so weiter. Da sollte man sich halt bewusst sein, was dann halt einen DD ausmacht.
Ja, das ist eigentlich, das habt ihr alle hoffentlich gehört, ihr DDs. Erstmal selbst überleben und bitte den Heilern nicht zu viel Arbeit machen.
Genau.
Genau. Gut, sind wir soweit fertig, soweit durch. Auf meinem Zettel ist nichts mehr.
Jo,
Weiß
denk
nicht, ob
schon.
du, hast du noch irgendwas oder?
Nee, ich
Weiß
denke
nicht.
nicht.
Ja, auf alles weitere werden wir in ja, Klassenguides eingehen, die ein bisschen tiefer gehen, weil, wie gesagt, das hier soll nur zum Einstieg sein. Aber
Genau.
da warten wir ab, bis ihr ein bisschen länger schon auf 50 seid, dass ihr da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habt.
Ja. Wir haben uns auch echt Mühe gegeben mit den Klassenguides und soll jetzt nicht so 0815 werden und hier, guck mal, hier ist Skill so und so und so und gut ist, sondern wir werden uns echt Mühe geben, das zu erklären und wirklich auch den langen Weg zeigen vom normalen Spielen, sag ich mal, bis hin zum guten oder sehr guten Spielen, dass wir das wirklich so einfach wie möglich erklären, dass das auch wirklich jeder machen kann.
Ja, wir können ja dann, vor allem wenn dann der Combat-Log ist, können wir dann immer noch sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen wirklich Theory-Crafting oder so.
Genau.
Aber das wird von Stufe zu Stufe aufgebaut, dass wir so ein bisschen rangehen.
Ja.
Ist schließlich auch ein neues Spiel und da kann man ja sozusagen von vorne anfangen.
Richtig.
Gut, dann danke ich dir vielmals.
Kein Problem, ich danke dir.
Und ja, Community, wir hören uns demnächst bestimmt schon wieder. Ich versuche noch den Berufeguide oder so einen Berufseinstieg nochmal aufzunehmen, sobald der Toni mal bei euch mal vorhanden ist oder mal da ist. Das war in letzter Zeit ein bisschen schwierig.
Ja, der Toni ist da die Maschine und die richtige anspricht.
Und ja, bis dahin verabschiede ich mich auf jeden Fall. Und habt, wenn es nicht mehr vor Weihnachten sein sollte, habt ein schönes Fest. Und wir sehen uns bestimmt. Oder lesen uns zumindest. Bis dahin, macht's gut.